Herzlich willkommen zurück
zu Lambert Klamra Jazz, Folge 41.
Folge 41.
Wahnsinn.
So viele Folgen.
Bald ist die Zahl höher als unser Alter zusammen.
Ja, nicht jetzt schon.
Dauert nicht mehr lange.
Nee. Ja. Toll. Für jedes Lebensjahr eine Folge.
Ja, schön. Ja. Ich bin immer noch ganz heiß im Übermodus.
Ja? Was wird geübt?
Ich will ja schnell werden. Ich will, dass die Finger flutschen, wenn ich auf Tour bin in 2 Wochen. Und ich gebe es jetzt ehrlich mal zu. Am meisten Angst habe ich vor schnellen Stücken. Geht dir das eigentlich auch so?
Ja, klar.
Also, weil frei über schnelle Stücke zu improvisieren ist ja eigentlich das Schönste. Also, das höre ich mir auch am liebsten an. Vor allem bei Jazz.
Rauschhaft.
So, mag ich am liebsten. Ja. Aber wenn es dann selber auf die wirklich schnellen Nummern kommt, so, habe ich immer ein bisschen Angst. So. Ja, ich muss sagen, dass die Finger dann vielleicht nicht flutschig genug sind. Deswegen bin ich am Üben.
Mhm. Ja, vor allen Dingen schnelle Stücke sind ja, es gibt ja ein Tempo gerade bei improvisierter Musik. Wenn man jetzt so über so eine Ballade, so eine gefühlvolle kleine Melodie improvisiert, da hat man ja irgendwie Zeit, so richtig zu reflektieren, was man da gerade spielt und so vorzuhören.
Ja, genau.
Und dann gibt es aber Tempi, da muss man sich mehr oder weniger auf seine Reflexe verlassen.
Genau, also man kommt nicht umhin, so ein bisschen Vorbereitungen zu treffen. Ne? Also was liegt gut in den Fingern, so die Skalen, die wirklich gut am Start zu haben. Wir haben dieses eine Stück Bummel.
Bummel, ja.
Bummel. Immer sehr schnell.
Irgendwie sowas, ne?
Ja, es ist...
Ach so.
Das macht der Bass, ne?
Also... Ja, das Krasse ist, dass
manchmal spielen wir es noch schneller.
Ja, ja, du bist ja in der Lage, diese Dezimgriffe zu machen, ne? So ganz
richtig,
locker.
Ja.
Genau.
Das kann nicht jeder, genau. Ja. Mhm. Das ist jetzt auch gerade, wie ich es übe, ist dann halt erstmal, ne? Also, wenn ich jetzt darüber improvisiere, erstmal, da lasse ich links laufen, weil ich habe keinen Bassisten, wenn ich zu Hause bin. Jetzt spiele ich immer nur eine Skala, ist ja eigentlich Quatsch. Das sind ja 2 Akkorde, also brauche ich noch die 2. Skala, dann mache ich dann noch das, wenn es geht vom B-Moll, da spiele ich immer so eine melodisch-Moll-Skala und dann geht's nach H7. Da würde ich einfach mal so eine Kreuz-11-Skala benutzen. So, und dann halt aber dieses schnell hin und her switchen. Heide Witzka. Da habe ich mir gedacht, man kann ja einfach so machen, dass man bei dem einen Akkord in die eine Richtung läuft und bei dem anderen in die andere. Weißt du?
Mhm.
Genau, wenn du jetzt dann Triolen spielst. Aber ich habe ehrlich gesagt, brauche ich noch Input. Deswegen spreche ich das Thema an, weil als nächstes kämen die 16.
Uiuiui.
Was machen die wirklich, es gibt ja auch erfahrene Impros bei uns, Leute, die richtig gut abdrücken können. Wie gehen die das Thema an, diese Angst vor den schnellen, schnellen Stücken, dass man auch am Gig das Gefühl hat, ich bin jetzt frei, ich kann alles, also die technischen Möglichkeiten, die ich eigentlich habe, auch jetzt anwenden, weil drauf kommt es ja immer an, ne? Dass du das Gefühl hast, so eigentlich kann ich ja auch ganz gut schnell spielen, aber live auf einmal, dann ne, leidet man so ein bisschen unter dieser Aufgeregtheit, weil man weiß, es ist jetzt nicht dein stärkstes Gebiet und so. Wie kriegt man das hin, die zu überwinden und wirklich sein technisches Niveau auch dann wirklich abzurufen? Da würde ich gerne mal praktische Erfahrungen von Leuten, die sich damit gut auskennen, also den Gniedlern unter euch, haut das doch mal raus und schickt es in die Kommis oder in die DMs, damit wir das auch mal teilen können, weil das ist, glaube ich, für viele Impro-Studenten und Jazz-Liebhaber ein wichtiges Thema, oder? Meinst du nicht? Immer dieses Schnellspielen.
Ja,
immer ein Ding.
Ja, das ist ja.
Und vor allem das Abrufen der technischen Möglichkeiten, meine ich, weil manchmal, du kannst ja im Proberaum, kriegst du vielleicht sogar recht gutes Tempo hin, aber dann auf der Bühne auf einmal bist du bist du um 20 BPM langsamer.
Ja, ich muss auch sagen, je schneller es wird, umso mehr verlässt man sich natürlich auf seine Licks.
Ja, ja, genau.
Und spielt natürlich auch, also so bestimmtes.
Ja, ja.
Ja. Und man muss sich natürlich auch auf Sachen verlassen, die gut in den Händen liegen.
Ja, genau.
Zum Beispiel mal so eine schöne Pentatonik.
Ja, wie gerade eben angespielt.
Ja, genau. Ja. Ich habe wirklich auch eine Zeit lang mal sehr viel wirklich geübt, einfach Tonleitern spielen und Sequenzen. Weißt du?
Ja.
Oder?
Ja.
Und so Zeug. Und ich merke, und halt natürlich Pentatonik rauf und runter. Und je schneller es wird, umso mehr merkt man, man spielt immer so Zeug halt. und ja. nicht die ausgecheckten Licks.
ja.
Also, da muss man mit leben, ne?
Dass ja, oder halt nicht. Also, da gibt es ja Wege raus. Und ich weiß, es gibt ja diese Momente, dass du dich frei fühlst auf der Bühne. Ja. Und ich weiß zum Beispiel, genau, und ich, es, bei mir, ich komme nicht ums Üben rum, um irgendwie dahin zu kommen, dass man irgendwie auch das Gefühl hat, so, ja, jetzt habe ich irgendwie mich die letzten Wochen damit beschäftigt, dass halt auch, man muss ja die Sachen, die man schnell spielen will, nicht unbedingt schnell üben, ne? Sonst kannst du ja langsam angehen. Also, das ist ja, das sollte man vielleicht sagen, das ist auch wichtig. Die Grundlage von allem ist ja, dass du alles immer erstmal langsam übst, so.
Ja.
Und dann langsam schneller wirst. Das ist ja schon so ein Ding. Andererseits musst du irgendwann ja auch schnell üben. Und genau, und ich weiß, es gibt diesen Moment, ich hatte das schon mal berichtet, irgendwie, als wir da in der Elbphilharmonie gespielt hatten, so, da hatte ich das Gefühl, so, ja geil, ich habe jetzt 2 Wochen mich damit befasst, so, jetzt habe ich eigentlich so ein ganz gutes Niveau, dass ich fühle mich jetzt mit meinen Fingern gerade sicher, so. Aber genau, es bleibt halt nicht da. Es ist halt nicht so, dass du es einmal hast und dann bleibst du, sondern man muss diese Muskel leider immer so trainieren, so. Deswegen kommt man um das Üben irgendwie nicht so richtig rum.
Also ich
bringt ja auch ein bisschen Spaß, aber genau, ärgert mich halt manchmal auch ein bisschen, dass es nicht einfach so abrufbar ist.
Ich finde tatsächlich ganz gut, also wenn ich so schwere Passagen übe und auch so schwere ausnotierte Passagen, mir hilft oft nicht unbedingt dieses Metronom an und immer 5 Beats schneller machen, sondern langsam üben und dann zum Beispiel sofort das Tempo verdoppeln.
Mhm.
Also weil man, da kommt man irgendwie, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, es macht irgendwas Komisches mit diesem Muskelgedächtnis, wenn man das so langsam beschleunigt. Ja. Also ich mache dann tatsächlich langsam üben und dann verdoppeln und auch, wenn man so ausnotierte schwere Passagen übt oder sowas, dann auch das Zeug schneller üben, als man später spielt.
Ja, genau.
Also ich übe Sachen schneller, als ich sie nachher spielen muss. Weil ich das Gefühl habe, dadurch kriege ich erst diese Geläufigkeit.
Okay.
Geht mir also. So.
Das ist so, heieiei. Ja, okay, alles klar, ich habe zu tun. Also schneller als es wirklich am Ende
finde ich. Das finde ich eigentlich angenehm, oft so, ja. Naja, wenn du schneller übst, dann entscheidet sich auch, was du wirklich spielen kannst.
Ja.
Hat ja auch was Unelegantes, so an seiner technischen Grenze zu sein. Das hört man dann ja irgendwie schon.
Leider ja.
Ja.
Leider, leider.
Und dann aber einfach mal so die einfachen Sachen. Beim Klavier, also ich finde zumindest, wie geht's dir da? Ich finde, Tonleitern spielen abwärts einfacher. Dafür aber Arpeggios aufwärts spielen einfacher.
Tonleitern sind abwärts einfacher.
Finde ich.
Ja.
So, diese.
Arpeggios aufwärts auch. Ja, das ist richtig. Ist absolut richtig. Ja, ja, ja. Stimmt.
Das ist irgendwie. Ja. Da komme ich ja nicht mal ansatzweise auf die Geschwindigkeit. Nein, ist natürlich Quatsch. Aber genau, und dann wiederum. Ein Arpeggio ist irgendwie aufwärts einfacher als abwärts.
Ja, stimmt.
Siehst du, da hakt schon der Finger.
Ja. Stimmt. Da ist man gleich irgendwie gehemmter, ne? Wenn es runtergeht.
Hat irgendwas mit dem Daumen zu tun, glaube ich.
Wahrscheinlich.
Also schnell üben. Und dann würde ich nochmal, wie ist das bei dir mit der Atmung? Jetzt wird es esoterisch, oh, Achtung.
Krass. Achte ich einfach nicht drauf. Sollte ich?
Ja, also weil ich das Gefühl habe, dass man dann doch bei schwierigen Stellen dazu neigt, die Luft dazu halten beim Spielen.
Das ist so schnell. Weißt also habe ich noch nie drauf geachtet, auf meine Atmung.
Ja, achte mal.
Ich weiß, das ist so ein esoterisches Ding, dass wir jetzt
viel über die Atmung gesprochen haben. Ja, aber es ist auch bei einem, es hat mir mal ein klassischer Schlagzeuger gesagt, der, wenn man so einen einzelnen Paukenschlag spielt, weißt du, bumm, dass mal jemand sagte, das sei timingmäßig irgendwie von Vorteil, das mit einer Ausatmung zu verbinden.
Aha.
Bumm. Irgendwie das so hängen geblieben. Ich mach das. Es gibt ja so Momente, wo man einfach nur so einen einzelnen Ton irgendwo hinlegt oder einen Akkord. Streng. Ja. Dass ich da sehr bewusst das immer mit einer Ausatmung verbinde.
Ah, okay.
Weil man irgendwie gefühlt den Ton dann im Timing besser platzieren kann.
Ich habe das Problem, ich hatte mal eine Stunde bei Fred Hirsch damals im Studium und der meinte, also ich habe ihm genau das gleiche Problem beschrieben damals schon und der meinte so, ja, kannst du dich erstmal richtig ans Klavier setzen.
Ja.
Also, und das ist tatsächlich so ein Ding, so, ja, also das ist etwas, was ich, das kriege ich auch nicht immer hin, immer gerade zu sitzen am Instrument, so, aber genau, in den Momenten, wo du weißt, so jetzt könnte es Sinn machen, jetzt auf die Haltung zu achten, so, weil ja, du halt motorisch einfach wahrscheinlich dann doch unabhängiger bist, wenn dein Körper gerade ist. So.
Ja. Das ist ja so interessant bei Leuten, die Musikinstrumente spielen, dass die ja teilweise in der Lage sind, wirklich hochvirtuose Sachen zu spielen und eine Wahnsinns-Agilität und Mobilität haben am Instrument selber, aber außerhalb des Instrumentes oft einen kompletten Körperklaus haben. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mal so in meinem Umfeld gucke, sorry, sind oft nicht die athletischsten Menschen um mich rum, die im Musikbereich Instrumente bedienen, oder?
Und das ist ja schon wichtig, du bist ja so ein Körpertyp.
Ja, gut, also das weiß ich nicht, aber aber zumindest glaube ich schon, dass der gesamte Bewegungsapparat ja irgendwie wichtig ist für einen Instrument bedienen. Also mal so sein Schulter, Nacken, Brust, Rückenbereich so ein bisschen mobil zu halten, ist glaube ich schon von Vorteil.
Ist schon von Vorteil. Gegenthese, es ist schon auch inspirierend, den Körper mit in die musikalische Geschehen mit zu integrieren. Und man kennt es ja aus diesen ganzen Jazz-Videos, die wir uns reingezogen haben. Da sehen wir uns Bill Evans an, Keith Jarrett. Sehen wir aber auch hier Glenn Gould wie die da alle dran sitzen und so. Man hat nicht das Gefühl, dass die the Posture, die Haltung da unbedingt das Wichtigste wäre, sondern der Körper geht halt auch total mit. Was aber auffällt, wenn man da länger hinguckt, ist, dass sie immer wieder zurückkommen. So,
ja.
Das hat ein anderer Lehrer mal zu mir gesagt, es ist schon okay, du kannst deinen Körper schon zum Musikmachen benutzen.
Natürlich.
Und zum Musik fühlen. Und so, du musst aber halt darauf achten, dass du immer mal wieder zurückkommst in die, also das ist halt quasi, ne, der,
so ein leichtes Hohlkreuz.
Die Lendenwirbel auch mal wieder nach.
Ja, also wenn man, das ist natürlich beim Klavier und Schlagzeug, gibt es das Problem so mit dem Sitzen, ne? Aber nee, der Körper möchte ja auch bewegt werden. Das ist ja ein Irrglaube, auch zu denken, ich hätte jetzt eine Haltung, in der ich bleibe beim Instrument spielen.
Ja.
Sondern natürlich möchte sich der ganze Körper bewegen. Aber das stimmt schon, so auch so Glenn Gould-Videos. Wenn man sieht, wie der spielt, der sieht ja aus wie so ein Schrimp von Gosch.
Ja, ja, und sitzt wahnsinnig tief und so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der spielt.
Ja.
Wie soll mit so einem wahnsinnig tiefen Hocker, wie kann der das abfeuern, was der da? Also ich kann mir, also das muss auch eine unglaubliche Last auf den Armen liegen, weil die ja wahnsinnig hochgehalten werden. So.
Ja. Aber, und also auch irre sind ja Videos von Michel Petrucciani. Das ist ja mittlerweile verstorbener Pianist, der an dieser Glasknochenkrankheit litt und quasi dadurch so diesen typischen Körperbau eines Glasknochenerkrankten hat. Ich weiß nicht, wie diese Krankheit richtig heißt.
Ich glaube, die heißt so.
Ja, und der hat aber, so ist natürlich dadurch, hat eine eher kleine Statur und hat aber irgendwie, die Hände sind so normal ausgewachsen und dann sitzt da dieser ganz, ganz kleine Körper und spielt hochvirtuos.
Ja.
Also das heißt, es ist ja möglich, mit einem defizitären, sage ich mal, Körper so ein Instrument hochvirtuos zu bedienen. Das ist ja auch beeindruckend, ne?
Genau. Oder Keith Jarrett ist auch krass, der einfach immer eigentlich steht. Der steht ja immer halb.
Ja, aber das ist, glaube ich, gut. Ich glaube, das ist total gut. Ich glaube,
in der Haltung. Also
ich glaube, das Problem ist eine statische Haltung. Ich meine, wenn du dir so Videos von Keith Jarrett anguckst, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber der wirkt so wie jemand, der so ein ganz gutes Körpergefühl hat und sehr athletisch auch sonst ist. Und ich glaube, dieses Aufstehen, Hinsetzen und so, das ist, glaube ich, ganz gut. Für einen
Bewegungsapparat. Frage ich mich halt auch nur, wie der das halt kombiniert. Und das muss was mit dem Körperbau zu tun haben, weil es ist ja wirklich einer der präzisesten Pianisten, auch wenn es so um schnelle Läufe geht und so im Jazz. Mir fällt jetzt also vielleicht Brett Milner noch oder so, aber ich checke es halt bei dem nicht, dass wenn er seinen Körper ja nach oben bewegt und halb in der Hocke, halb stehend über der Tastatur ist, wie der halt sein Handgelenk so weit unten haben kann, dass da immer noch diese schnellen Läufe halt so abgefeuert werden können.
Genau.
Das ist halt bei meinem Körper gar nicht möglich. Nee. So, aber es hat vielleicht was mit seinem Körperbau zu tun,
dass
es halt irgendwie kombinierbar ist
oder
so, keine Ahnung. So. Aber genau, das ist halt für mich nicht nachvollziehbar.
Ja. Das darf man auch nicht unterschätzen, auch wenn man so Instrumente lernt oder Instrumente vermittelt. Jeder Körper ist anders. Ne? Jede Hand ist anders, jede Handhaltung. Also zum Beispiel jetzt du mit deinen langen Fingern, du kannst ja diesen Sezim-Kram spielen, das können ja manche Leute nicht.
Genau.
Oder sowas. Und man hat so bestimmte Vor- und Nachteile durch bestimmte Körperformen, die man hat.
Ja, genau.
Das ist interessant bei Keith Jarrett, weil ein anderer hochvirtuoser Jazz-Pianist, Oscar Peterson, der ja auch wahnsinnig präzise ist, der hat eine sehr starke Gemütlichkeit, sage ich mal, so in seiner Körperlichkeit am Instrument.
Ja. Kennst du das Interview mit ihm, wo er gefragt wird, spielst du auch eigentlich mal falsche Noten so?
Ja.
Und er so, ja, eigentlich immer.
Ja, genau. Aber der ist ja so sehr gemütlich, sitzt er da.
Ja, und so, und man denkt so, Oscar Peterson, nee, also ich kenne jetzt keine falsche Note von ihm.
Ja. Weil er so schnell spielt, dass er, das geht dann in Lichtgeschwindigkeit, ziehen die
vorbei. Stimmt auch, sehr, sehr präziser Pianist. Sehr, sehr präziser Pianist, finde ich auch gut, habe ich letzte Zeit auch mal wieder gehört, gibt es ja auch dieses tolle Album, wie heißt denn das, wo auch diese ganzen Bossa-Stücke drauf sind?
We Got Request?
Ja, ich glaube, das ist
es. Das geht los mit Quiet Nights and Quiet Stars.
Genau,
das geht Quiet Nights and Quiet Stars. Mit diesem Shrang.
Ja.
Kannst du das immer vormachen?
Ja.
Da greift der Amol 6 leise, also ohne die Tasten anzuspielen, und dann streicht er über die Saiten.
Genau.
Also Amol 6.
Ja.
Nee, oder so, ne? Nee, der andere Akkord klang mehr wie das. Ich muss den nochmal reinhören.
Ja,
irgendwie.
Aber genau, das ist der Trick.
Irgendwie so. Genau, so geht die Platte los mit so einem Sound. We Got Requests. Sehr gute Platte.
Gute Platte, muss man sagen.
Klingt finde ich, auch viel besser als die, wie heißt die, Night Train? Das ist doch so eine Oscar Peterson-Platte, die so eine seiner besten Platten gilt, mit ja. Hymn to Freedom drauf und so. Night Train ist die, glaube ich. Die klingt viel schlechter als We Got Requests. We Got Requests ja. klingt richtig gut.
Klingt super, ne? Finde ich auch.
Ey, was wolltest du sagen, sorry, mit der Platte, wo die Bossa-Stücke drauf sind? Da hört man keine falschen Noten, oder?
Das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Nö, dass ich die einfach mag. Und ja. Genau, mir fielen vorhin nicht noch so präzise Jazz-Pianisten ein wie Keith ja. Jarrett und Brad Miller, aber natürlich, Oscar Peterson gehört natürlich auch dazu.
Ja, ja, ist ja, klar. Total. Ja.
Also ich höre da keine falsche Note. Und da fand ich nur, seine Selbstwahrnehmung ja. ist halt so, natürlich spiele ich die ganze Zeit falsche Noten. Ja. So, aber keine Ahnung, was er damit meint. So.
Ja, aber das ist wirklich meisterhaft, ne, wie der spielt. Gibt's auch tolle so kleine Workshop-Videos von dem, der ist, also das war so ein Typ, der auch gerne mal so ein bisschen was erzählt hat in eine Kamera und was gezeigt ja. hat. Ganz gut. Aber auch interessant die Kombination, Oscar Peterson ja viel mit Ray Brown gespielt. Ray Brown, so auch so ein Titan des Jazz-Kontrabasses. Ja, auch so ein wahnsinnig präziser Spieler.
Ja, stimmt.
Bei
ja.
Ray Brown, das macht mich ja immer schon aggressiv, da hört man ja keine schiefe, falsch intonierte Note.
Ja.
Gibt's auch eine gute Platte Ray Brown und Duke Ellington zu zweit. Wenn man so normalen, gemütlichen Jazz mag. Oscar Peterson Trio, gibt's gute.
Ja, und auch so perfektionierten, ne? Also ja. es gibt ja auch, ich mag ja auch sehr gerne irgendwie Bud Powell mal hören oder so. Ja. Da, ich kann dich mal kurz empfehlen, da habe ich neulich dieses wunderbare Lied Tempus Fugit heißt das. Kennst du es?
Weiß ich nicht.
Ich kann es nicht nachspielen, weil es halt ja. so schnell ist und ja. so. Und das spielt ja total super, aber natürlich hörst du auch mal, wie der sich verhaut und so.
Ja, ja.
Oder bei Errol Garner oder so selbst, da hörst du auch mal so, wo irgendwann mal eine Note nicht stimmt
ja,
oder
ja,
so,
ne?
Oder hier der letztes Mal erwähnte Red Garland, auch wenn der sehr minimal spielt, auch mhm. auch mal so kleine Fehlerchen, die halt immer irgendwie gut kaschiert werden und so. Aber bei Oscar Peterson, keine Ahnung, wo das halt von Fehlern ja. sein soll. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Das ist wirklich erstaunlich, ne? Ja. Oder halt Art Tatum hatten wir auch, glaube ich, in der letzten Folge drüber
genau.
gesprochen.
Genau, ja, klingt auch perfekt.
Es ist also, wenn ihr jetzt auch so als Jazz-Freaks vielleicht eher so moderneres Zeug hört und gar nicht so genau wisst, wie das klingt, hört mal rein, was das für Musik ist. Das ist ja wirklich völlig irre. Wie,
Art Tatum.
Ja, wie virtuos das ist. Es ist ja, wirklich der Wahnsinn.
Also nicht von dieser Welt.
Das klingt wie zwei Pianisten.
Ja, stimmt.
Also, und auch noch das Ding, weil der war auch so annähernd blind.
Richtig.
Also er hatte, glaube ich, auf einem Auge noch 2% Sehkraft oder sowas. Das ist.
Und trotzdem die ganze Zeit.
Ja!
Das spiele ich jetzt mit zwei Händen, er macht das mit einer, ne? Also,
ja.
Das macht er mit einer Hand.
Ja, ist der absolute Wahnsinn. Und dann perlt das da oben rauf und runter. Das finde ich auch krass, wie wenn man ohne Sehkraft in der Lage ist, so ein Klavier zu spielen. Weil das ist ja nochmal was anderes als jetzt eine Trompete, wo man die Knöpfe immer auf derselben, an derselben Stelle sind. Aber scheint zu gehen.
Meinte aber tatsächlich der, da habe ich doch ein bisschen was mitgenommen von Fred Hirsch, von dieser Unterrichtsstunde, die er hatte. Ich fand ihn eigentlich irgendwie total unangenehm, den Typen, und irgendwie nicht nett und so. Aber jetzt erwähne ich ihn schon das zweite Mal. Das heißt, vielleicht hat er doch was geleistet. Weil er meinte, was er immer seinen Schülern erstmal sagt, zu Augen zu. Ihr könnt jetzt irgendwie ein Stück spielen, was ihr gut kennt, so von mir, ist mir egal was, aber bitte blind.
Das ist eine ganz gute Idee.
Fand ich auch. War tatsächlich auch was ich dann ein bisschen geübt habe. Und ich glaube, was mir auch im Zuge von mit Maske spielen auch wirklich dann ja auch weitergeholfen hat.
Ja, so. Okay. Das habe ich nie so bewusst gemacht. Ich mache sicherlich auch mal die Augen zu beim Spielen, aber ich habe, glaube ich, noch nie bewusst Augen zu gehabt. Man muss, also ich habe auch das Gefühl, so beim Klavier, beim Kontrabass, beim E-Bass auf der Gitarre, so Instrumente, die ich spiele, da habe ich das Gefühl, ich brauche auch diese optische Rückmeldung. Also
ja.
Man guckt auch auf so einen, auf dem E-Bass-Hals, wenn man da so. Der fühlt sich ja irgendwie auch gleich, der wird ja auch nicht so richtig viel breiter.
Ja.
Da muss ich irgendwie hingucken, wenn ich dann so hochrutsche und da oben irgendwas mache. Beim Kontrabass also geht's irgendwie noch. Da hat man so diese Lagen und man spürt so, wie der Hals dicker wird hinten. Da ist man irgendwann in der Daumenlage. Es geht eher noch blind.
Ja, ich spiele ja nicht ganz blind. Ich sehe ein bisschen was durch meine Augen und so. Aber ich habe neulich, als wir in Magdeburg gespielt haben, habe ich das gemerkt. Ich habe da irgendwie meine Maske mal so kurz leicht angehoben und hatte auf einmal die komplette Klaviatur vor meinen Augen und so. Ja. Also in so einer Bühnensituation. Und das war für mich so total das Gefühl von so, ah ja, stimmt, geil. Das war so ein totales Freiheitsgefühl. So von wegen, ach ja, so sieht das aus. Das kann ich alles machen und so. Also weil ich jetzt genau 10 Jahre eigentlich daran gewöhnt bin, auf der Bühne halt eigentlich nicht immer alles sehen zu können und so, war das für mich irgendwie, dachte ich so, sollte ich vielleicht öfter da mal machen.
Hey, aber was siehst du denn eigentlich? Also guckst du unten
durch die Maske? Ich sehe schon.
Durch die Augen.
Ja. Und ich sehe das schon auch, ich sehe da halt, aber es ist natürlich eine eingeschränkte Sicht. Sehe nicht immer alles.
Ja.
So.
Na gut, für Art Tatum war das auch keine Ausrede.
Also, ja, genau. Ja,
jetzt wird geübt. Ah, interessant, okay. Ja. Vielleicht mal, okay, das probiere ich auch mal aus. Mit Augen zu üben.
Ja, danke, Fred.
Ist natürlich auch gut fürs Gehör, ne?
Sagt man so. Ja. Wobei dieses Nachgehörspielen und so, da spiel immer nur das, was du hörst. Mhm. So ein pädagogischer Ansatz, den ich, ach, da glaube ich irgendwie nicht so richtig dran. Ich glaube, es gibt auch irgendwie einen Körper, der zu deiner Musikalität gehört. Das ist nicht immer nur das, was du hörst, sondern auch irgendwie das, was da drin steckt. Das darf man nicht irgendwie außer Acht lassen. Das ist nicht immer unbedingt so.
Ja, dieses Vorhören, ne? Ja.
Dieses Vorhören und dann spiele ich genau das und so. Also das ist eine schöne Sache und das sollte man auch mal üben, so. Mhm. Aber ich finde, das muss nicht der Anspruch sein des Musikmachens, so, dass du immer nur das spielst, was du vorher auch gehört hast, so, und quasi dann sozusagen mit nachkomponierst mit deinen Fingern.
Also ich glaube, du solltest hören, nachvollziehen, was du da gerade machst. Aber gerade wenn man irgendwie so einen Lick abfeuert, und dann ist es ja auch eher irgendwie interessant, wo einen der Körper so hinführt und wo man da landet.
Ja, genau. Manchmal ist man ja genau dadurch ja auch total überrascht von sich selber und es inspiriert einen wieder weiter irgendwo hinzugehen. Also diesen Ansatz fand ich immer so ein bisschen übertrieben. Da wurde ein bisschen zu viel Wert drauf gelegt auf dieses ich spiele nur das, was ich höre und so.
Blablabla. Ja, wobei, ich finde es total sinnvoll, beim Spielen mal mitzusingen.
Ja, genau, das ist klar.
Weil du tatsächlich.
Aber da ist es ja auch, da musst du auch mal drauf achten, was nämlich da schnell passiert ist, dass es gar nicht so klar ist, ob du das spielst, was du singst, oder ob du das singst, was du spielst.
Ja, absolut. Völlig richtig, genau. Man macht so einen, das ist ja eigentlich so
im Körper so ein ganz schneller Switch.
Ja, so Pitch-Matching ist das ja eigentlich, genau. Du spielst eine Note, singst die, völlig richtig, ist nicht so klar, singst du das mit, was du gerade spielst, oder spielst du das, was du gerade singst? Nur was durch dieses Mitsingen ja passiert, ist, dass man automatisch so auf eine vokale Art phrasiert. Das heißt, Pausen so setzt, wo Atmer sind und so.
Ja.
Und das halte ich schon für sinnvoll.
Ja.
Also ich merke schon, das ist was, wo ich immer wieder drauf zurückkomme. Was ich allerdings nie mache, ist was singen und das dann nachspielen.
Ja gut, aber das wäre ja jetzt eigentlich das, was deine Aufgabe wäre.
Ja, das wäre jetzt dann mal der nächste Step.
Das war so ein Ansatz, ein pädagogischer Ansatz, den ich also wahnsinnig oft versucht habe, vermittelt zu bekommen.
Ja.
Der mir versucht wurde zu vermitteln, nämlich halt genau das zu spielen, was du gerade vorher in deinem Kopf gesungen hast. Ja. Und der Weg dahin ist natürlich, dass du es erstmal singst. Also,
ja. Nee, wenn ich drüber nachdenke, ich mache das schon manchmal, wenn es darum geht, irgendwie eine Oberstimme zu finden, also aber eher in so einem Kompositionsprozess, dass man so Akkorde spielt und dann was drüber singt. Aber tatsächlich in so einem Jazz-Improvisationskontext mache ich das nicht, dann würde ich ja scatten.
Und wir lieben den Scat-Gesang. Wir sind ja auch mit Scatman John eigentlich groß geworden.
Ja, stimmt. Scatman John, Scatman's World, ist das der?
Scatman.
Ja,
Scatman's World.
Das ist so eine Perle des Eurodance. Scatman auch, glaube ich, dann früh verstorben, ne?
Aber tot.
Ja, aber eine absolute Skat-Legende.
Skat-Legende.
Und hat dann nochmal den etwas staubigen Skat-Gesang so in den 90er Jahren nochmal so richtig hip gemacht.
Nämlich im Eurotrash.
Ja, das ist... stimmt, ja, das war vielleicht so ein früher Kontakt mit dem Skat-Gesang.
Ist tatsächlich mein Einstieg in den Skat-Gesang, ist Scatman John.
Ja. Vorher war der Jazzer?
Ich gehe davon aus, dass der da irgendeinen Bezug zu hat. Klar, das kommt man doch nicht drauf, irgendwie Skibidi-Dim-Dum-Bab zu machen.
Ja, Schubidubau.
War der eigentlich Brite?
Kalifornien, geboren in Kalifornien, US-amerikanischer Musiker. Wir machen da mal eine kleine Live-Recherche. Also 42 geboren, das heißt, der war 94 schon 52 Jahre alt.
Ja, hat er auch schon so eine, genau, war schon älter.
Ja, vom Album Scatman's World, aber auch sein großer heißt Scatman und dann in Klammern Skiba-Bob-Ba-Dop-Bob.
Skiba-Dop-Bob.
Ja. Aber der ist tatsächlich der lebt auch in Berlin eine Zeit. Anscheinend. Ja. Aber es ist ein Jazzpianist auch gewesen. Das wäre jetzt natürlich interessant, ob es Aufnahmen gibt von dem, wo er Jazz spielt.
Aus dem A-Train.
Ja. Sehr interessant. Ja, genau. Scatman John. Und dann aber leider 99 verstorben. Scatman John. Wie kamen wir darauf? Vorsingen, Vorhören, Übetricks.
Vorsingen, Vorhören, Übetricks, genau.
Nee, aber ich finde, das muss man tatsächlich nochmal festhalten. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Der Körper und das Muskelgedächtnis gehört genauso zum Musikmachen wie der Geist.
Ne? Ja.
Da unterscheiden wir irgendwie auch so zwischen Geist und Körper, ne? Die Komposition entsteht am leeren Notenblatt, ist so ein intellektueller Prozess. Und das Spielen, das passiert so, oder die Improvisation passiert so im Prozess. Aber da haben wir schon öfter drüber geredet, dass ja auch
das ist ja Quatsch. Also Komponieren ich finde,
auch so eine Art Improvisation ist, ne?
Ist auch eine Art von Improvisation, ist aber auch immer abhängig von, wie fühlen sich Dinge an. Also, und da meine ich jetzt nicht Gefühle im Sinne von, ich bin traurig, sondern wie fühlt sich die Tastatur in welcher Tonart wie an? Und das dementsprechend schreibe ich auch. Ich bin auch der festen Überzeugung, das hatten wir schon mal, dass da so ein B-Moll anders zum Klingen gebracht werden kann als ein G-Moll.
Ja.
Und also auf dem Flügel auf jeden Fall eine andere Anmutung hat. Und man auf andere Ideen kommt, wenn man in bestimmten Tonarten schreibt. Das hat haptische Gründe, aber ich meine auch klangliche, aber da hattest du so ein bisschen widersprochen. Hört nochmal nach.
Mhm. Machen wir jetzt nicht nochmal auf, ne?
Genau, aber machen wir jetzt nicht nochmal das Thema,
ja.
Weil genau.
Aber es fühlt sich auf jeden Fall anders an, das ist ja wichtig. Also die Körperlichkeit von einem G-Moll ist anders als von einem A-Moll.
Richtig, und auch das fließt ein in die Ideen, die du am Komponieren
hast. Absolut, genau. Das liegt gut in den Fingern, sagt man ja auch.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich finde, das ist bei Chopin einfach so eindeutig, ja, dass der halt einfach sich Tonarten gewählt hat, so die einfach wirklich perlig in den Fingern liegen.
Genau. Ja, aber das ist also unterstreicht immer nochmal, dass das Musik machen, komponieren, spielen ist ein ganzheitlicher Prozess, der mit Körper und Geist zu tun hat. Also auch dieses ganze Haltungsthema schließt sich daran an. Hast du denn nicht das Gefühl, dass du besser spielen kannst, wenn du fitter bist körperlich?
Nein. Nee.
Nee? Und hast du so ein Warmwerde-Ding?
Nee.
Auch nicht?
Also ich habe manchmal so Angst davor, am Anfang was Schnelles zu spielen, aber ich glaube, es ist eigentlich unbegründet. Also es ist, ich mache das auch hin und wieder und dann kann ich auch nicht ausmachen, wann es klappt, also wann es sich besser anfühlt und wann nicht. Es ist irgendwie, ich habe da kein System bisher ausmachen können. Nee, keine Ahnung.
Kennst du das im Tour-Kontext? Da spielt man ja sich oft auch nicht richtig ein oder sowas. Sondern Instrument, man macht einen Soundcheck, lässt sein Instrument auf der Bühne stehen und geht dann 3 Stunden später auf die Bühne. Ich habe schon das Gefühl, wenn ich so den ganzen Tag ein Instrument bediene, dann bin ich so richtig warm. Dann flutschen die Finger. Und das eigentlich, müsste man sich das fast angewöhnen. So wie sich auch Leute einsingen.
Also wie gesagt, über einen längeren Zeitraum kriege ich das auch. Aber jetzt, ich mache mir dann, glaube ich, wenn ich jetzt das 6. Konzert spiele auf Natur oder so, dann kommt es jetzt nicht mehr drauf an. Dann läuft der Laden eigentlich. Da habe ich jeden Abend irgendwie 2 Stunden performt und so, dann habe ich jetzt irgendwie nicht Angst davor, dass ich die Finger nicht warm kriege. Aber genau, wenn ich jetzt das 1. Konzert spiele, dann muss ich vorher auch mal irgendwie 2 Wochen wieder meine Skalen üben oder so. Weil, ja, genau. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ich habe da kein wirkliches System in mir ausfindig machen können, was eigentlich die Parameter sind dafür, dass ich mich auf der Bühne frei, technisch frei fühle. So. Das kann mal so sein und kann mal nicht so sein. Ist nicht abhängig von der körperlichen Verfassung, ist auch nicht abhängig davon, wie ist die Stimmung im Raum oder so. Kannst auch, ne, kannst auch echt super Konzerte spielen. Du hast trotzdem dieses Feeling nicht ganz.
Tagesform?
Manchmal hast du auch irgendwie einen schlechten Vibe oder keinen besonders guten Vibe jetzt mit, was weiß ich, an dem Tag mit Publikum und denkst, irgendwas stimmt nicht, irgendwie Sound nicht gut und so, aber trotzdem Finger laufen wie geölt. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so richtig, was da eigentlich so die Gesetzmäßigkeiten da sind in meinem Körper und in meinem Geist. Ich check's nicht so richtig.
Es hat auch viel damit zu tun, wie es klingt. Das haben wir bis jetzt ja ausgespart, dass wie klingt es? Also das Feedback, was du bekommst über den Klang von einem Raum. Ich finde, es gibt so einen butterweichen Sound, so Wohlfühl-Sound, wo man das Gefühl hat, ah, das klingt aber geil. Jetzt dann spielt man auch besser.
Ich finde es zum Beispiel auch ganz schlimm, zu lange zu soundchecken eigentlich. Wenn du halt so richtig gut soundcheckst und du hast das Gefühl, es ist eigentlich alles perfekt und wir spielen schon so richtig geil und so, das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Dann bist du irgendwie auf der Bühne dann später, wenn das Publikum da ist, auch immer ein bisschen enttäuscht, das ist nicht so beim Soundcheck oder so. Deswegen finde ich es auch immer gut, wenn wir spielen, dann spielen wir einfach mal irgendwie was wir auch da später nicht spielen. So, ne?
Ja.
Dann werden irgendwie Standards gedudelt oder so, das mag ich immer ganz gerne.
Ja.
Jetzt die Stücke anspielen und so und dann, man will sich ja mit irgendwas auch überraschen. So.
Ja, klar. Ich mache ja öfter diese Konzerte mit diese Kinder, unter meinem Bett Kinderkonzerte. Und weil wir da so viele Gäste haben oder so, also auf jeden Fall wechselnde Acts, die da ihre Tracks performen und dann das auch lange Abstände zwischen den Konzerten und so, spielen wir teilweise beim Soundcheck wirklich fast jeden Song einmal durch. Und das, ich weiß, dass die das brauchen teilweise, weil die ihr Stück ewig nicht gesungen haben mit Band und mal hören wollen. Aber das ist natürlich der absolute Abtörn, weil du halt, du hast, bevor das Konzert überhaupt losgeht, hast du einen Soundcheck gemacht und das komplette Programm einmal geprobt quasi. Und das ist ja furchtbar.
Ja.
Nee, genau. Also Soundcheck bitte so kurz wie möglich. So lang wie nötig, so kurz wie möglich.
Anschließend an das Thema ist vielleicht ganz gut, das mal anzuschneiden, diese Analysewut von Jazzmusikern nach dem Gig. Genau, ich habe neulich die Sängerin Lisa Bessange irgendwie bei so einer Geburtstagfeier kennengelernt und getroffen und da hatte sie eigentlich ganz, ganz Interessantes mal gesagt, dass die hatte ja schon lange, ist sie ja irgendwie voll dabei und hat irgendwie, ich glaube, ich habe die das erste Mal wahrgenommen bei Harald Schmidt oder so. War Harald Schmidt irgendwann in den 90er Jahren schon.
Ja, mit Lisa habe ich auch öfter zu tun, die ist auch bei Unter meinem Bett manchmal dabei. Genau.
Liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße. Raus nach.
Und, genau, und sie hatte gesagt, sie hätte damals irgendwie so eine Band gehabt, wo halt das meistens so ablief, dass direkt nach dem Konzert im Tourbus die Türen gingen zu und es wurde analysiert. Was war wie wo? Was lief wie wo? Wir kennen das von der Session auch, das ist immer so, was war da los im B-Part? Hast du vielleicht dann D-Moll anstatt D-Dur? Keine Ahnung. Und das ist ja auch so ein Ding, das kenne ich irgendwie aus diesem Jazz-Kontext total gut. Da gibt es halt so bestimmte Charaktere, die nicht ohne können, ohne die große Analyse danach.
Ja.
Und da frage ich mich eigentlich, wie kommt das eigentlich zustande? Weil Jazzmusik ist doch eigentlich etwas, was für den Moment da ist. Und dass man halt da nicht dann auch den Moment mal Moment sein lassen kann und so. Ich finde es auch okay, über bestimmte Dinge nach dem Konzert zu reden, aber ich hatte auch mal so einen Schlagzeuger, mit dem ich auf Tour war, der hatte Luca mal ersetzt für eine Tour mit unserer damaligen Band. Und der hat auch sofort, ne, letzte Ton war gespielt im Backstage und es ging los. Er hat irgendwie die Tempi analysiert, wo es zu schnell, wo es zu langsam war, wo die Energie richtig gut war und dies und das und das. Ich konnte also total relaten zu das, was Lisa da sagte. Und ich wundere mich irgendwie so ein bisschen darüber, dass in so viel Raum einnimmt in einer Musik, die eigentlich ja für den Moment gedacht ist.
Ja.
Weißt du, was ich meine? In meinem Kopf ergibt sich da so ein Widerspruch.
Ja, ist für mich ist das eine Frage, da macht die Dosis das Gift, wie man so schön sagt. Da gibt es, glaube ich, auch kein richtig und kein falsch. Das ist auch ein bisschen eine Typfrage. Ich mag auch ganz gerne so analysieren, also mal drüber sprechen und auch so mal so Revue passieren lassen. Und vor allem auch, wenn man jetzt in so einer MD-Funktion ist, zum Beispiel, wird das ja sogar erwartet, so ein bisschen, dass man nachher nochmal guckt, okay, was müssen wir nochmal üben oder so, oder was, wo kann man was noch optimieren fürs nächste Konzert. Es ist quälend, wenn es so negativ ist. Weil ich finde es auch total schlimm, von der Bühne zu kommen und dann so, oh, das war so kacke. Oh, und Bummel haben wir viel zu langsam gespielt und da gibt es auch so Tendenzen. Also
das machen wir ja.
Wir machen das nicht. Nie. Nee, bei uns machen wir es gar nicht. Bei uns ist eigentlich immer gute Laune nach dem Konzert.
Ja, und wenn irgendwas schief lief, dann wissen wir das schon so.
Also, ja, genau.
Das hat dann schon auch jeder mitbekommen.
Ja, oder das hat dann wirklich einen Grund, genau, der auch vielleicht auch gar nichts mit dem Musikmachen zu tun hat, sondern eher vielleicht mit der Veranstaltung oder der Technik. Aber es gibt im Kollegenkreis gibt es auch manchmal so den Typus, der so, oh, und dann wird er nachher sich fertig gemacht. Das kann ich gar nicht leiden. Ich finde, man kann da auch auf einer heiteren Note so ein Konzert beenden und erstmal vielleicht auch sagen, was, also wenn man so analytisch ran will, sollte das irgendwie konstruktiv sein und man kann ja auch mal sagen, was gut gelaufen ist und so. Ich mag das schon gerne, so drüber zu sprechen. Da haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen andere Ansätze. Das ist ja ein Thema, was wir, glaube ich, schon mal hatten. Ich weiß nicht, privat oder im Podcast, dieses über Musik reden und eigentlich erklärt sich das und sortiert sich das doch alles von selber. Man muss ja gar nichts besprechen. Es ist ja ein legitimer Ansatz.
Ja, ich habe da so ein bisschen diese Vorstellung, mit der Wahl des Musikers ist eigentlich schon alles gesagt. Also,
ja.
Natürlich habe ich noch kleine Sachen zu sagen, wie man, also was in diesen Stücken passiert, so, aber eigentlich so an der Grundhaltung und an der Stimmung, da möchte ich eigentlich gar nicht so viel ändern, weil ich wähle mir Musiker aus, denen ich da vertraue. Die Stimmung, die dann entsteht mit diesem Stück, das ich geschrieben habe, ist dann eigentlich ja genau das, was ich wollte, sonst hätte ich ja die Musiker nicht gefragt. Ja, das ist so ein bisschen meine Denke dahinter, deswegen ich auch mich wirklich, wirklich sehr zurückhalte mit so, du musst das aber so und so spielen oder du musst aber da irgendwie weniger oder du musst da aber mehr.
Ja.
Also mache ich schon auch mal, aber es ist echt selten.
Ja, so. Man muss da einfach, wenn man so eine Band leitet oder so Input gibt in eine Band, man muss da sehr stark seinen Ton finden und auch ein richtiges Timing, wann man bestimmte Sachen sagt. Also habe ich mich sicherlich auch schon bei erwischt, dass man irgendwie ein Stück einmal spielt und nachdem man es einmal gespielt hat, sagt man so, ah, das ist doch scheiße, es muss ganz anders und dann fängt man so an, seine Vorstellung auszubreiten, bevor vielleicht auch die Kollegen überhaupt so ein bisschen so einen Flow und Zugang zu dem Stück gekriegt haben. Also das kenne ich aus beiden Positionen, ich glaube, mir ist das selber auch schon passiert. Ich kenne das aber auch, wenn ich irgendwie Sideman bin irgendwo, also in eher so einer Mitmachfunktion, irgendwie die Musik von jemand anders spiele oder jetzt halt nicht in so einer Banddynamik, sondern in so einer klaren Sideman-Dynamik. Dass mich das auch zum Beispiel nervt, wenn dann zu früh zu viel reingegeben wird. Weißt du? Also, weil ich das schon, glaube ich, ist total wichtig, auch den Kollegen Raum zu lassen, erstmal einen eigenen Zugang zu einem Stück zu entwickeln. Also, das würde ja, zahlt ja ein auf deine These, das sortiert sich von selber mit der Wahl der Mitspieler. Ich glaube aber auch, dass es total gut ist, drüber zu sprechen, was möchte man jetzt für eine Art Musik machen? Was hat man für eine Vorstellung? Und das so miteinander abgleicht, weil ich finde, so beim Zusammenspiel ergeben sich auch oft so Missverständnisse. Also manchmal kann man zusammen Musik machen und für den einen ist irgendwie der C-Teil der laute, wilde Teil und für jemand anders der B-Teil. Und dann merkt man irgendwie so, dass man keine richtige Dynamikkurve hinkriegt oder dass man so eine...
Ja, ich finde, das ergibt sich eigentlich in der Komposition meistens.
Kann auch sein. Aber da gibt es wirklich so verschiedene Beispiele. Es ist zum Beispiel so, da hier unser heißgeliebter John Scofield, der sagt ja sowas Ähnliches wie du im Interview. Er will eigentlich immer spielen und sucht sich einfach die Leute aus, mit denen er das dann so macht, ne?
Und klingt immer geil.
Man weiß aber zum Beispiel wiederum von Miles Davis, dass der eigentlich nie...
Ja, der hat die Leute...
Der hat nie geprobt.
Leute vollgeschwallert.
Genau,
so. Aber hatte trotzdem ja auch immer die besten Musiker.
Genau.
Die Frage ist, brauchte man die Schwallerei oder war halt einfach Miles Davis und hat einen guten Gig gehabt und die Leute haben es einfach mitgemacht, weil sie ihn irgendwie kultig fanden?
Ja, ich finde, die Frage stellt sich gar nicht, ob man es brauchte oder nicht, sondern das war einfach Teil seiner Arbeitsweise.
Ja,
und das also halt, ja. Das wird schon Anteil haben an der Musik. Und es gibt so ein Interview mit Ron Carter, wo er sagt, er hätte eigentlich auch gern mal vor einer Plattenaufnahme geprobt. Oder nach Natur eine Platte aufgenommen, weil die dann quasi gemerkt haben, ah, jetzt spielen wir das Stück mal, was weiß ich, 3-4 Tage im Village Vanguard, dass man dann das vielleicht doch nochmal anders spielt. Aber trotzdem, das finde ich total legitim, wenn ich mir jetzt, was weiß ich, Kind of Blue, so die kultigste Miles Davis Aufnahme, da kann ich mir schon total gut vorstellen, wie der ewig lang einfach alle vollgelabert hat, da mit seinem modalen Konzept und das muss so und so klingen. Und du musst so und so spielen. Man kann, glaube ich, durch diesen Ansatz auch eine Qualität von Musik rauskitzeln. Durch klare Vorstellungen. Wie gesagt, es ist immer ein Abwägen, es ist eine Typfrage und es ist auch eine Frage der Arbeitsweise und so. Also ich merke das selber in so einer Sideman-Funktion, wenn dann zu schnell irgendwie jemand kommt, das muss so und so sein und so, wo ich so denke, ey, lass mich doch mal erstmal einen Zugang entwickeln dazu oder so ein Gefühl für die Musik kriegen. Weil wenn man halt durch diese ganzen Vorgaben von außen verhindert, dass man irgendwie einen Zugang zur Musik bekommt, dann wird es so komisch technisch und reproduzierend. Und das sollte man ja vermeiden im Musikbetrieb, finde ich.
Ja. Wir hatten ja schon mal erwähnt, diese Arte-Dokumentation über Brett Mehldau, da wird auch sein Trio so ein bisschen begleitet und so. Das ist mir neulich nochmal aufgefallen oder eingefallen, weil wir uns ja die Frage gestellt haben, warum ist eigentlich Jorge Rossi ausgestiegen?
Ja.
Und da gab es halt die Situation, dass er immer der Typ war, der Schlagzeuger, der halt alle Konzerte mitgeschnitten hat.
Ja.
Und dann saß der danach Backstage und anstatt irgendwie die Situation zu feiern, wie sie halt war, war er der Typ, der mit Kopfhörern da saß und sich alles direkt nochmal anhören musste.
Ja.
Im Hotelzimmer nochmal analysiert und dann irgendwie, das haben sie dann vor laufender Kamera ihm auch mal gesagt, so ey, sag mal hier, Roche.
Ja.
ich glaube, was du wirklich lernen solltest, ist den Moment mal Moment sein lassen.
Ja, und so. Auf jeden Fall.
Fände ich interessant, weil so in der Art und Weise, wie er spielt, gar nicht so als so analytisch wirkt. So. Aber das könnte ja auch ein Grund gewesen sein, warum die dann mit ihm da nicht so klargekommen sind, weil sie ein anderes Mindset vielleicht hatten.
Also ich glaube, man kann da ganz viel von lernen, sich selber aufzunehmen und sich zuzuhören. Zum Beispiel mit diesem tollen Steinway-Klavier, womit man sich jetzt selber aufnehmen kann und dann es auf dem Flügel wieder abspielen kann.
Im Himalaya dann.
Ja. Mir fehlt da die Geduld für, ehrlich gesagt. Boah, so Mitschnitte durchhören, finde ich anstrengend. Das ist aber ganz interessant, dieses lass doch den Moment mal Moment sein. Weil ich kenne beide Seiten auch. Es gibt so von mir selber, aber auch so im Kollegenkreis, Leute, die total verkopft sind und dann, wo es alles wird analysiert und es ist so ein ganz technischer Zugang zur Musik machen. Und dann Leute, denen ich unterstelle, dann halt vielleicht nicht so doll, was weiß ich, also sich keine Gedanken zu machen. Aber das ist natürlich völlig richtig. Es gehört halt auch zum Musikmachen, gehört auch dieser Moment des Loslassens wahnsinnig.
Und ich glaube ja auch an die initiale Idee. Das ist ja auch etwas, was ich berücksichtige, wenn ich irgendwie mit Leuten zusammenspielen will, dass ich weiß, das gibt halt, ich spiele halt gerne mit Leuten zusammen, wo ich weiß, die können mich am besten überraschen, wenn sie halt frei ihre initialen Ideen halt, die nicht vorgegeben sind, auch umsetzen können.
Mhm.
Und so. Und ich glaube an die Kraft dieser Initialzündung. So. Du lässt Leuten einfach, ne, spielst ein Stück vor, sagst hier, was würdest du machen? Die erste Idee ist eigentlich immer die beste.
Ja.
So. Ich glaube an dieses, die erste Idee ist immer die beste. Ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie ein Credo, wo ich nicht so richtig von wegkomme. So.
Nee,
also ich will das nicht... Also wie gesagt, es gibt auch mal die Situation, da wird irgendwie auch mal drüber geredet, kann man natürlich auch so und so, aber irgendwie im Großen und Ganzen würde ich sagen, die erste Idee ist eigentlich das, was so instinktiv immer das Beste ist. So.
Ja, gehe ich voll mit. Ich glaube aber an Putzen und Polieren, da glaube ich schon dran.
Ja, glaube ich auch dran, ja, sowohl beim Komponieren als auch beim Zusammenspielen, Improvisieren und so. Ich bin da eher für laufen lassen.
Ja. Ich empfinde das auch oft total als, es ist wahnsinnig theatralisch, wenn so, man ist so, was weiß ich, 2 Wochen in der Studioarbeit und dann sagt irgendjemand, nein, wir müssen das alles nochmal ganz anders machen, wir müssen das löschen, wir müssen mal von null anfangen und so. Dann denke ich auch so, komm, Also auch das ist, glaube ich, was, das habe ich eigentlich von dir gelernt. Da hast du mal, du hast ja mal den Satz gesagt, bevor ich jetzt von dem ein Stück drei Versionen mache, da habe ich ja doch lieber drei neue Stücke geschrieben. Ja,
so ist so einen ähnlichen Satz hast du mal gesagt.
Das genau.
Das finde ich wahnsinnig
schlau. Ja, auch zwei davon sind dann wahrscheinlich auch wieder besser als das eine, was du nicht so richtig fertig gekriegt hast, was vielleicht einfach dann nicht so gut war. Lässt es halt weg. So.
Ich denke ja viel immer in diesen Energiepunkten. Also wenn ich stelle mir mal vor, ich habe morgens 100 Energiepunkte und die verbrauche ich über einen Tag. Und wenn ich dann so viele Energiepunkte verschwende auf, was weiß ich, eine Idee tausendmal wälzen, dann ist die Power weg.
Ja.
Aber ist eine Typfrage. Ich glaube, es gibt jetzt Leute, die würden sagen, nein, es muss genau so sein. Da muss jede Note muss noch 10-mal umgedreht werden. Und man muss sich rückversichern, dass das alles genau so seine Richtigkeit hat.
Ja.
Aber das ist vielleicht auch das Jazz-Mindset.
Irgendwie, ja, hängt das zusammen. Und wie gesagt, das ist ja, da kamen wir ja her, dass ich mal, ich finde das halt irgendwie widersprüchlich.
Was findest du
widersprüchlich? Dass es halt irgendwie so eine, verhaftet ist in dieser Jazzkultur, auch diese analytische.
Ach so, ja, genau, da kamen wir her, genau.
Herangehensweise, so. Es ist irgendwie ein Jazz-Mindset, aber eigentlich, finde ich, ist es gar nicht der Musik immanent, so, die ja eigentlich den Moment feiert. Ich sehe da Widersprüche, so.
Ja, aber ist das nicht auch, kann man das nicht so vereinen dann in dem Wesen der Musik? Das Tolle an Jazz ist ja halt diese komische, völlig bizarre Mischung aus totaler Intuition, totalem Laufen lassen, dadurch, dass Improvisation so wichtig ist an Jazz, muss diese Musik ja irgendwie intuitiv sein. Das im Wesen der Musik ist das drin. Und dann ist ja gleichzeitig Jazz, aber auch ja, bietet ja Möglichkeiten der Intellektualität, des intellektuellen Zugangs, die ja auch mit kaum einer anderen Musik vergleichbar sind. Also so diese Vermischung aus so körperlicher Sinnlichkeit und krassem intellektuellen Überbau, das macht natürlich auch so dieses Spannungsfeld auf.
Ja, wobei dieses intellektuelle Herangehensweise ist ja eigentlich immer etwas, was sich in der Vorbereitung der Musik eigentlich widerspiegelt.
Ja,
also in der individuellen Vorbereitung, im Üben.
Ja.
Da checkst du halt irgendwie, ne, hast du die Möglichkeit, die absurdesten Skalen dir irgendwie raufzuschaffen oder alles Mögliche an intellektuellen Herangehensweisen, um irgendwie sich dieser Musik zu nähern und irgendwie besser zu werden in der Improvisation. Aber in der Kommunikation untereinander ist es ja eigentlich gar nicht so unbedingt eigentlich gegeben. Also beziehungsweise frage ich mich, was soll das bringen? Also man sagt sich dann ja nicht, hier spiel doch mal da lieber dann nicht dieses, sondern eine andere Skala. Also wenn es schon so weit ist, dass du nicht zufrieden bist mit dem, was dein Mitspieler spielt, so, dann hast du halt da vielleicht den falschen Mitspieler, dann suchst du halt einen anderen.
Hast du denn mal so Erfahrungen gemacht, wo sich so dann im Jazz-Kontext die Leute so richtig zerfleischt haben gegenseitig?
Ja, ja, genau. Also wie gesagt, dieser Schlagzeuger, der damals Luca gesubbt hatte, hey, das ist jetzt auch wirklich einfach mal 15 Jahre her oder was, dieser Tour, der spielte in so einer anderen holländischen Band, die man so auch so ein bisschen kannte zu der Zeit, und das war eine einzige Manöverkritik die ganze Zeit bei denen. Also die haben halt nur darüber geredet und halt da ging es ums Mikro-Timing. Das hat auch nicht dazu beigetragen, dass sich diese Band jetzt irgendwie sonderlich gut versteht auf Tour und so, weil man das natürlich dann auch immer persönlich nimmt, ist ja klar. Ne? Wenn du halt immer sagst, also da sind wir ja ähnlich bei dem Thema wie in so universitären Strukturen, wenn dir gesagt wird, dein Spiel ist scheiße von deinem Lehrer oder was, oder du wirst es nicht bringen. Das geht halt einfach nicht wirklich, ohne dass halt irgendwie auch, dass es auf so einer persönlichen Ebene stattfindet. So. Diese Band hat sich natürlich auch irgendwann aufgelöst, weil sie sich natürlich auch alle gehasst haben. Wenn du jeden Tag irgendwie sagst, wir müssen offen miteinander umgehen und ich muss dir halt einfach sagen, was ich da denke und fühle, und ich fühle da halt einfach an der Stelle das und das nicht und das und das nicht. Das hast du aber gut gemacht, aber das, also du weißt ja auch, wie es ist, das Schlechte bleibt hängen. So, das ist wie bei den Plattenkritiken, die du bekommst. So. Also wenn du 10 gute bekommst, ist eine, die schlechte, die hängen bleibt, die dominiert die Atmosphäre. Das ist in einem Bandkontext genau das Gleiche. Ich glaube, ich würde zusehen, für die Stimmung on the road und die Stimmung einer Band irgendwie eine Art und Weise zu finden, das möglichst wenig zu machen. Ich glaube wirklich, das ist mein Tipp an die Bands da draußen, wenn sie irgendwie lange miteinander zusammenarbeiten wollen. Ich würde sagen, weniger Kritik ist mehr.
Das verstehe, würde ich dir auch nicht widersprechen. Aber es ist interessant, was du gesagt hast mit dem, wenn jetzt ich jetzt sage im Kollegium, ich fühle das jetzt aber so und so. Das ist ja auch ganz interessant am Musikmachen. Jeder hört es ja anders. Also das widerspricht so ein bisschen dem, es sortiert sich von selber. Vielleicht ist es auch kein Widerspruch, aber für jeden hört es sich ja anders an. Und jeder empfindet irgendwas anders. Geschmäcker sind unterschiedlich, Hörerfahrung, Vorstellung. Und es hat ja auch was wahnsinnig Eitles, in so einen gleichberechtigten Musikmach-Kontext reinzugehen und zu meinen, man hätte selber die Deutungshoheit darüber, was sich jetzt gut anfühlt und nicht.
Ja, ja.
Also das ist ja auch mal ein ganz interessanter Gedanke, auch mal zuzulassen, für jeden klingt es auch ein bisschen anders.
Ja.
Da wird es ja dann oft so egomanisch,
wenn irgendwie eine Person so mit ihren Vorstellungen so ein Gefüge total dominiert.
Ja, und dann gewinnt am Ende auch der am besten reden kann. Und ich meine, ist das jetzt die Art und Weise, wie wir Musik machen wollen, dass halt der Typ, der am besten reden kann und irgendwie am längsten die Diskussion durchhält, derjenige ist, der die Deutungshoheit
gewinnt. Ja.
Und das ist irgendwie, genau, hat eigentlich an der Stelle nichts zu suchen. So, ne? Also
das da geht es nicht Bands darum,
wer besonders rhetorisch virtuos ist. Das ist eigentlich scheißegal für die Musik, sorry.
Ja, ja, klar. Oder wer den längsten Atem hat, ne? Wer sich, wer es aussitzt. Du machst jetzt natürlich jetzt relativ immer auch sehr viel Musik solo, aber du kennst das ja auch aus Bandkontexten, dass es ja auch teilweise ein riesen Gehake ist, so Vorstellungen übereinander zu bekommen. Und der eine will das so, der andere will das so. Und das ist natürlich auch wichtig für einen Band-Sound. Also Bands, also was weiß ich, jetzt Beispiel Beatles mal wieder. Was weiß ich, die Beatles klingen natürlich anders als Paul McCartney solo. Und das ist natürlich so ein bisschen die Magic von so einer Band, dass da verschiedene Sachen zusammenkommen. Aber das ist ein immerwährendes Austarieren zwischen seine Vorstellung einbringen und vielleicht sogar durchsetzen und sich auch gegenseitig Raum geben. Und an solchen Dynamiken scheitern Bands halt auch oft.
Würde ich auch sagen.
Ja. Und man muss seinen Modus finden.
Man muss irgendwie seinen Modus finden. Also genau, sich gegenseitig feedbacken, was man gut findet, ist eine super Sache.
Ja.
Finde ich gut. Aber eigentlich, finde ich, sollte auch die Sache schon klar sein mit der Entscheidung, wir gehen hier zusammen auf eine Bühne.
Ja.
Da findet man sich halt einfach gut. Ich finde, das ist die Grundhaltung. Also eigentlich ist damit schon eigentlich alles gesagt. Und wenn es dann so zu Dynamiken kommt, dass das in Frage gestellt wird, dann ist schon irgendwas toxisch in dieser Beziehung.
Ja, ja, ist richtig, genau. Also wobei, das ist ein immerwährendes, fortwährendes Austarieren, ne? Also weil, das klingt jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen hier so Music Positivity, alles ist so schön. Das kann es ja auch nicht sein. Also es muss ja schon auch möglich sein, sich zu kritisieren oder auch an Musik zu arbeiten gemeinsam, ohne dass man, dass da so ein Tabu ist, ich darf jetzt nichts sagen oder sowas, das macht's ja irgendwie auch.
Genau, du hast schon recht, im Rahmen muss das alles irgendwie auch möglich sein. So.
Genau.
Aber es darf nicht auf so, also gerade in der Improvisationskritik, das neigt halt relativ schnell dazu, dass Leute es eigentlich so verstehen, dass halt ihr Spiel generell und damit auch ihr Wesen irgendwie scheiße ist.
Ja.
So. Und das ist schwierig. So, das
ja,
ist
ja, völlig schwierig. Richtig. Genau, das darf nicht, genau, man muss da einfach auch selber, glaube ich, so eine Vorsicht entwickeln und auch so ein Bewusstsein für, was Kritik macht. Und wie halt auch, ich kenne halt diese Beispiele. Schade, dass wir so unkonkret sind. Ich möchte irgendwie einfach niemand vor den Bus schubsen.
Also sag doch jetzt mal ein paar Namen.
Nee, also mir fällt das wirklich schwer, da so. Genau, es gibt halt Kontexte, wo Leute so mit ihren Vorstellungen so Musik dominieren und ich tatsächlich das Gefühl habe, so wenn du nicht die ganze Zeit deine Vorstellung hier so durchdrücken würdest, wäre die Musik besser, wenn du die Leute mal laufen lassen würdest. Genau.
Ja.
Und dann gibt es aber natürlich auch Kontexte, wo ich Musik gemacht habe und denke, kann ja nicht mal bitte einer mal aufräumen, dieses Chaos. Die Musik wäre so viel besser, wenn man mal über so ein paar Sachen spricht im Zusammenspiel. Weil es ändert ja was. Wenn halt, was weiß ich, jetzt doofes Beispiel, die Gitarre und das Piano, einfaches Beispiel, die Gitarre und das Piano spielen einen Akkord im selben Rhythmus, in derselben Lage. Wenn man dann sagt, spiel doch du mal eine Oktave höher und spiel kurz und spiel du doch mal lang und in der tiefen Lage weiter. Was ist, also das ist ja, so funktioniert ja Arrangieren.
Ja.
Also jetzt, oder, keine Ahnung.
Genau. Das ist irgendwie was ganz Konkretes, da kann man mit rumprobieren.
Genau.
Das bezieht sich ja meistens dann, ne, auf die Themen und so, wo auch, finde ich, auch da ist Spielraum da.
Genau.
Das ist irgendwie okay, darüber zu kommunizieren. Genau, in einem gewissen Rahmen.
Ja, genau, hier ist auf der Schlagzeuger spielt auf der 4 unten einen Akzent, der kurz ist, aber am Klavier kommt die Note auf die 1 und lang. Ja. Und das ist doch kein cooler Schluss. Es wäre doch ein besserer Schluss, wenn ihr zusammen auf der 4 und einen kurzen Schluss macht oder eine lange 1. Also genau, das sind so konkrete Sachen. Vielleicht ist das der Unterschied, genau. Wenn es konkret ist.
Ja, also, wenn ich Filzklavier spiele, sage ich zu Luca ganz oft so, ey, bitte, Hi-Hat müssen wir irgendwie anders machen.
Ja.
So. Weil das ist, die sticht halt raus, einfach aus dem Stereobild.
Genau.
Also das ist halt ganz Konkretes. Sobald der Kontrabass dabei ist, kannst du die auch wieder benutzen, weil dann breitet sich das in alle Richtungen aus.
Ja.
Oder du spielst die Hi-Hat halt mit dieser selber gefilzten Klöppel, wie heißen die Dinger, Mallets.
Ja.
So, dann geht's auch wieder so. Aber das sind so Sachen, so, ja, genau, das ist was so ganz Konkretes. Es ist halt nicht dieses, irgendwie, ich habe das Gefühl, du müsstest da ein bisschen mehr fliegen. Oder so.
Ja.
Also, das sind Kommentare, die kann man sich sparen.
Ja, das sind auch Erfahrungen, die man macht, ne? Genau. Ja. Ich würde mich da auch nicht von frei machen. Naja, so richtig zu einem Punkt kommen wir nicht, aber so ein bisschen auseinanderklamüstert haben wir es mal, ne? Nee, ich hatte noch irgendwie drüber nachgedacht, auch hier von wegen Musikmachprozesse und so, weil wir auch eher über Jazz reden viel, aber dann auch über Popmusik oder andere Stilistiken. Es gibt so einen Unterschied zwischen Live-Jazz-Spielen oder Jazz-Spielen überhaupt und, was es sich in einem Klassik- oder auch Rock-Pop-Irgendwas-Kontext einen grundlegenden Unterschied in diesem Musikmachprozess ist mir irgendwie nochmal klar geworden, dass man einen Pop-Song, sagen wir mit einem Song, den nimmt man irgendwie auf im Studio und dann reproduziert man den live, während bei Jazz der Vorgang schon die Komposition ist. Das klingt jetzt irgendwie schwurbelig. Weißt du, was ich meine? Ist doch irgendwie ein Unterschied, wenn ich improvisierte Musik mache, wo es darum geht, dass die jedes Mal sich neu aus sich schöpft. Oder wenn ich einen Song probiere immer oder ein klassisches Stück immer möglichst perfekt zu reproduzieren. Natürlich gibt es da auch Tagesform.
Genau, ganz absprechen kann man es ja auch den Songwritern, wenn du willst, ja auch nicht, dass die irgendwie auch mit Raum und Klang umgehen und die dann ihre Stimme je nachdem einsetzen, was der Raum einem wiedergibt und so. Und so verändert sich die Musik ja auch minimal. Es ist nur nicht so offenbar wie in der Jazzmusik. Ja. Und klar, ich glaube auch, es gibt so ein größeres Verlangen danach, eigentlich die Musik so zu reproduzieren, wie man sie auch produziert hat.
Ja, genau.
Und das ist genau in dieser instrumentalen Spielweise oder in der Jazz-verwandten Spielweise gar nicht so ein Riesenanspruch, sondern da geht es eigentlich eher darum, wie kriege ich das Repertoire, was ich jetzt vielleicht habe, in einen Kontext gesetzt, dass ich sie live möglichst gut umsetzen kann. So.
Ja.
Ich glaube, da würden sich jetzt auch viele widersprechen und sagen, das machen wir doch in unserer Band auch und so, aber es ist da nicht so offensichtlich, oder?
Nee, genau. Also, genau, weil teilweise, das ist auch im Kontext unterschiedlich, also jetzt zum Beispiel bei Die höchste Eisenbahn ist es tatsächlich irgendwie so, dass war auch unterschiedlicher, wir haben auch dann öfter mal Alben gehabt mit Songs, die auch so im Studio entstehen, die man dann auch nie live gespielt hat vorher.
Ja.
Dann sind die aufgenommen, sind irgendwie fertig, produziert und dann gibt es irgendwie nochmal diesen Prozess Live-Arrangement und dann haben wir uns da auch hier, Stichwort Raum lassen, auch immer sehr viel offen gehalten, auch dann einfach so auch über die Jahre Stücke immer mal anders zu spielen oder sowas. Also die haben sich dann auch schon noch entwickelt, sagt man ja auch immer. Man nimmt eine Platte auf, geht auf Tour und denkt, jetzt müsste man das Album nochmal aufnehmen, jetzt wo die Songs mal so dann durch die Manege galoppieren durften. In der Jazzmusik ist es ja, oder in improvisierter Musik, das gilt ja auch für Impro und für Blues wahrscheinlich auch, was einen hohen Improvisationsanteil hat.
Fusion oder was?
Ja, genau. Also alles, wo viel improvisiert wird. Freestyle-Hip-Hop, keine Ahnung. Da ist das Prozesshafte ist schon angelegt in der Musik. Das ist ein Kernanteil der Musik.
Mhm.
In keiner Musikform ist die Aufnahme tatsächlich so eine Momentaufnahme wie im Jazz.
Also genau, ganz lange gab es das ja, von mir zum Beispiel gab es das ja gar nicht. Es gab ganz oft diese Problematik, dass ich irgendwie nachher nach dem Konzert irgendwie Leuten irgendwie Auskunft geben musste darüber, was denn einfach jetzt das repräsentieren würde, was gerade eben passiert ist. So.
Ja.
Ich kann die Frage verstehen, ne? Die Leute wollen irgendwas mitnehmen von dem, was sie eben gerade erlebt haben, aber diese Frage hat sich für mich gar nicht gestellt so in der Produktion, weil ich denke so, das ist gar nicht das, was ich machen will. Also ich möchte gar nicht das, was ich gerade eben gezeigt habe hier in dem Live-Kontext, ich will das eigentlich gar nicht unbedingt irgendwie auf irgendeiner Platte drauf haben. So. Das ist für jetzt. Genau, jetzt gibt es halt diese Live-Platte das erste Mal. Ich musste ja auch einiges in meinem Kopf umstellen, damit ich das überhaupt raus.
Da gibt es natürlich keinen Schnitt. Kein einziger Schnitt ist in dieser
Platte. Doch, da ist auch mal ein Schnitt, aber es sind wirklich wenig im Vergleich.
Ist klar. Da wird nicht Ton für Ton geschoben.
Nee, es wurde auch mal ein Chorus dann rausgeschnitten, der mir nicht gefallen hat oder so. Aber eigentlich ist das halt so das beste Abbild von dem, was halt so live passiert bisher auf Platte und so. Und fand ich auch interessant, dass ich das dann doch irgendwie auch gut fand, weil ich eigentlich immer gesagt habe, so ey, Live-Alben, es interessiert mich einfach überhaupt nicht. Ich mag keine Live-Alben, ich finde das Quatsch. In so einem Jazz-Kontext ist das dann natürlich schon wieder eine andere Sache, weil Jazz-Alben immer irgendwie auch Live-Alben sind. So auch vor allem die Alben, die wir lieben, wurden alle irgendwie live eingespielt.
Ja, live eingespielt und auf die Spitze getrieben natürlich ein Live-Album vor Publikum. Also jetzt zum Beispiel
Keith Village Vanguard oder was.
Ja, aber zum Beispiel Keith Jarrett.
Köln-Konzert.
Genau, diese großen, also diese frühen, oder stimmt das? Ich glaube, das stimmt. Also diese ganzen frühen, großen Solo-Piano-Alben von Keith Jarrett. Also Köln-Konzert.
Bremen-Lausanne.
Ja.
Lausanne.
Bremen-Lausanne. Genau. Das sind ja alles Live-Alben.
Ja, Facing You glaube ich nicht.
Nicht? Okay.
Nee, okay. Facing You ist, glaube ich, Studioalbum.
Aber das ist ja interessant, wie sich auch für uns als Musiker der Zugang zum Live-Album verändert hat, weil das hat ja mit Technologie zu tun. Und das merkst du in der Popmusik ja ganz stark und das ist auch was ich auch total schwierig finde, weil in so einem richtigen Pop-Pop-Pop-Kontext hat man oft damit zu tun, es gibt eine Produktion, dann gibt es eine Live-Band, jetzt machen wir das live Und da gibt es eine ganz starke Ängstlichkeit immer, oh, können wir das überhaupt live reproduzieren? Das muss genauso gespielt werden wie auf der Platte mit genau dem Sound. Und ach nee, das muss noch mehr wie auf der Platte klingen. Wir machen jetzt ein Ableton-Projekt und lassen jetzt nochmal 20 Spuren mitlaufen. Dann hat man so eine Art Mini-Playback-Show live. Weißt du? Weil wo man, was ja auch ein totaler Irrglaube ist, du hast so eine Produktion, da sind Einzelsignale hingestellt, lauter, leiser, links, rechts im Panorama, viel Hall, wenig Hall, Volume-Automation, da ist das irgendwie alles sortiert in so einem Misch- und Mastering-Prozess. Und live sind da Menschen auf der Bühne, die Instrumente spielen und das kommt durch eine PA in einen Raum, der irgendwie auch wahrscheinlich seine akustischen Tücken hat. Und das ist mehr oder weniger Mono, was man da auch hört. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da gibt's ja keine fancy Stereo-Panorama. Da kann man mal was breit ziehen. Das heißt, es ist schon im Wesen der Live-Musik, ist, macht wahrscheinlich keinen Sinn, die 20 Spuren, die ich auf meiner Aufnahme habe, noch mit der kleinen Synthi-Fläche da hinten links, dass das auch live genauso passiert. Es reicht wahrscheinlich oft, die Signale zu halbieren bei so einer opulenten Produktion. Und Leute sind teilweise wahnsinnig ängstlich mit Live-Arrangement. Und das ist eigentlich eine totale Perversion von diesem ursprünglichen Musikmach-Kontext. Man ist im Raum, macht zusammen Musik und es muss immer der Klick mitlaufen, damit es auch genau das Tempo ist und so. Als ob das irgendjemand jucken würde. Wenn das mal zwei Beats schneller oder langsamer ist, dann wird es in der Bridge mal, also kommt auf die Musik an natürlich, aber dann wird es mal langsamer, schneller. Also, und das ist aber so absurd, weil natürlich vor 100 Jahren war eine Schallplatte sowas, so ein müder Kompromiss, mal irgendwas abzubilden, was man in live in geiler hört. Ja, also, weil es ist doch interessant, kennst du, sagte, ich hoffe, dass es stimmt. Es gibt doch diesen Dixieland-Trompeter Buddy Bolton. Hast du den Namen schon mal gehört?
Nee.
Buddy Bolton, das ist so in der Jazz-Geschichte. Buddy Bolden heißt er, genau. Ist ein New Orleans-Jazz-Trompeter, von dem es, glaube ich, keine Aufnahmen gibt. Der ist so überliefert als früher Jazz-Virtuose und Bandleader. Ich hoffe, das war der, aber sonst irgendjemand anders habe ich mal gelesen. Der wollte keine Aufnahme von sich machen, damit die Leute ihm keine Licks klauen.
Ja, sehr gut.
Das ist doch genial. So. Also wie sich da das Mindset ändert.
Ja.
Und es gibt ja auch so Geschichten von, ich weiß nicht, ob das Buddy Bolton war oder irgendein Jazz-Trompeter, der mit so einem Taschentuch über den Fingern gespielt hat, damit die Leute nicht sehen, was er da macht. damit man seinen Style nicht klaut. Aber es ist doch interessant, von einem Bewusstsein, jemand darf meinen Style nicht klauen, sind wir gelandet. Wenn was nicht genauso wie auf der Aufnahme ist, dann ist irgendwas hier falsch in der Live-Darbietung.
Hat auch was leicht Psychotisches, dass man so glaubt, da sitzen Leute, die also so verfolgungswahnmäßig so. Ne? Also,
die klauen meine Licks.
Die klauen meine Licks und meine Ideen und so.
Ja, aber ist ja interessant. Aber
war wahrscheinlich wirklich möglicherweise die Angst, ne, davor der Aufnahme früher, dass das halt dann passieren könnte.
Ja, ja.
Was ja auch passiert, also so ist es ja nicht. Aber es ist ja trotzdem, dadurch ist ja auch viel Gutes entstanden. Klar,
ich finde es halt wirklich ganz gut, sich da ab und zu mal dran zu erinnern, dass wir heute auch oft so sagen, live ist live und Produktion ist Produktion und man trennt das so voneinander. Das ist eine relativ junge Entwicklung, sage ich mal.
Haben wir denn noch irgendwas, um diesen Podcast auf einer heiteren Note enden zu lassen?
Ach, das war doch jetzt eigentlich schon ganz heiter, oder?
Ja.
Du hast irgendwie viel vor ein paar Folgen, sprachst du irgendwie über den Rolling Stone Weekender.
Der Rolling Stone Weekender.
Wie kamen wir da nochmal drauf?
Kannst du dich erinnern?
Weil ich meinte, dass John Scofield da gut reinpassen würde.
Ja, genau.
Warum sagst du das?
Weil es so onkelig ist.
Onkelig, genau.
Ja.
Da muss man vielleicht mal sagen, Rolling Stone ist ja eigentlich eine britische Musikzeitung, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Oder amerikanisch. Gibt es einen deutschen Ableger, also vom Rolling Stone Magazine. Das Rolling Stone Magazin, Musikmagazin, Musikzeitschrift. Und der Rolling Stone ist so ein bisschen das onkeligste der Musikmedien, ne? Weil da ist eigentlich in Rotation auf dem Cover immer die Beatles, die Stones, Bob Dylan, Neil Young. Fehlt noch jemand?
Ja, Johnny Cash darf manchmal rauf.
Oder? Ja, die Kategorie Altherrenmusik, sag ich mal.
Ja.
Die machen aber auch ein Festival am Weißenhäuser Strand. Das war immer so im Spätherbst in so einer Ferienanlage, so einer Indoor-Ferienanlage, ich glaube am Weißenhäuser Strand heißt das so, da in Schleswig-Holstein. Hast du da mal gespielt?
Ja, mit dir. Mit Markus.
Ah ja, stimmt.
Mit Markus, flachen Decke.
Und das ist nämlich ganz interessant. Also da gibt es auch viel so Indie-Kram. Also spielen auch die Flaming Lips, sind da mal Headliner oder Tokotronic oder sowas.
Ja.
Aber genau, viel Onkeligkeit. Und was ich da so interessant fand, dadurch, dass das so geschlossen ist, also in so geschlossenen Räumen sind und wir ja auch leider mittlerweile so ein strenges Rauchverbot haben in Innenräumen, werden ja auch so Körperdünste nochmal anders wahrgenommen. Und das finde ich so spannend, dass so junge Menschen, so fröhliche, heitere junge Menschen auf so einem Junge-Leute-Festival, die haben ja auch teilweise so einen, da gibt es ja auch so einen schweißigeren Geruch. Ja. Aber der ist ja dann doch nochmal anders, wenn so viele ältere Herren mit so mal wie saftige ältere Herren mit schütterem Haar, wie wir uns die so vorstellen, so richtige Rolling Stones Fans, die dann natürlich auch warm gekleidet sind, weil man geht ja zwischendurch mal raus, dann eher doch nochmal die Lederjacke angezogen.
Ja, die haben
ja
Lederjacken an, das muss man sagen. Genau. Und außerdem sind immer noch Vinyl, was sie mit durch die Gegend
schleppen. Ja,
kommt man nicht ins Schwitzen. So.
Genau, die Lederjacke an und dann oder die Jack Wolfskin Jacke und dann noch die Platten unterm Arm. Ne? Ja. Und dann ist das nochmal eine andere Qualität von Schweißgeruch, eher geriatrisch.
Ja, aber das kombiniert auch immer mit diesem selbstgedrehten Tabakgeruch, der ja, also ne, nicht, ich meine jetzt nicht den Geruch an sich, sondern es gibt ja auch den Geruch, der davon ausgeht, von diesen.
Ja, den Zutz, weil man immer am Tabak zutzeln ist, kriegt man ja irgendwann so gelbe Finger.
Genau, das ist ja auch so ein ganz eigener Geruch, der jetzt irgendwie nicht unbedingt, der auch nach Tabak riecht, aber halt nicht ist wie dieser Zigarettenrauch oder so. Mhm. Und der kombiniert sich dann mit diesem Schweißgeruch und diesem Lederjacken.
Genau.
Leder an sich riecht ja auch immer noch sehr speziell und so. Ich finde das eigentlich ganz gut.
Ja,
also ich mag den eigentlich.
Ja. Das ist jetzt völlig wertfrei. Ich wollte jetzt eigentlich nur beschreiben, dass das so interessant ist, wenn man auf so einem Indoor-Festival ist, wo alles so leicht immer nach so geriatrischem Pups riecht.
Ja.
Weil da wird natürlich auch viel Fleisch konsumiert, glaube ich, und so deftige Kost. Und da ist man auch, glaube ich, im Darmtrakt eher, so wird man so ein bisschen müde. Und dann hat das vielleicht der Rolling Stone Weekender neben den musikalischen Qualitäten auch so olfaktorische Qualitäten, die man nur da findet. Also immer eine Reise wert.
Das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und jetzt spielen ja auch die Beatles wieder als AI da nächstes Jahr. Sie sind ganz schon als Headliner gesetzt. Ziemlich lamer Song, muss man irgendwie sagen. Ich weiß nicht, fandst du ihn gut?
Habe ich einmal gehört. Ich fand es jetzt auch erstmal lame.
Irgendwie stimmt da was nicht dran, keine Ahnung.
Ich erwisch mich auf keinen Fuß, weil ich wollte ihn jetzt unbedingt nochmal hören, weil ich war, jetzt verraten wir, wann wir aufzeichnen, ich war neulich auf Kampnagel beim Joni Project. Die haben so einen super Abend gemacht, Joni Mitchell, 80. Geburtstagabend. Und da unterhielt ich mich mit der Stefanie Hempel, mit der Chefbiologin aus Hamburg, kurz über die neue Single. Und die hatte natürlich das schon komplett durchanalysiert.
Ja, nämlich? Ja,
weiß ich nicht mehr. Also weiß ich noch, aber ich wollte da selber reinhören, um da dezidiert drüber sprechen zu können. Kann ich jetzt nicht. Deswegen sei nur erwähnt, dass ihr diesen tollen Joni Mitchell-Abend verpasst habt und dass es dieses neue Beatles-Stück gibt.
Aber ja, könnt ihr euch nochmal
leider zu weit fortgeschritten in der Zeit, dass ich jetzt noch ein Konzertreview machen kann. Schade.
Schade. Machen wir nächstes Mal. Über die Beatles-Song können wir auch nochmal reden, wenn es um AI geht und so. Das ist ja ein Thema, was uns immer mal wieder beschäftigen wird. Können auch mal über Atmos reden nächstes Mal. Kennst du das?
Atmos. Ja, aber ich habe sich meine Haltung zu auch verändert. Sehr interessant, ja.
Ah ja, okay, das machen wir nächstes Mal. Finde ich interessant, was du dazu zu sagen hast.
Ja.
Okay, gut, dann würde ich sagen, heiter.
Heiter, pups euch fröhlich
durch den Weekender.
Und gönnt euch mal einen Schnitzel. Und genau, lasst die Lederjacke ruhig andrin.
Ja, und dann schön Zigaretten drehen und los geht's.
Ja, genau. Also, dann bis bald.
Bis dann. Ciao, mach's gut.
Tschüss.